Herzlichen Dank für das wunderbare Theater. Wir kommen jetzt zur Predigt und ich möchte zu Beginn den Predigttext lesen. Der heutige Predigttext steht in Lukas 12, die Verse 16 bis 21. Lukas 12, 16 bis 21. Da steht: Jesus erzählte den Leuten ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Jesus erzählt hier, wir lesen es in Vers 16, ein Gleichnis. Gleichnisse sind nicht erlebte Geschichten, sondern Gleichnisse wollen etwas verdeutlichen. Und Jesus verdeutlicht unser Leben mit dem eines reichen Kornbauers. Wir müssen dazu wissen, dass damals in Israel Kornbauer an der Spitze der Sozialpyramiden waren. Und das waren die Stars damals. Die hatten vieles, unglaublich vieles. Vielleicht vergleichbar mit einem CEO einer Großbank heute. Oder so, man beneidet sie, man bewundert sie, man hasst sie. Je nachdem. Oder ganz konkret im Moment, oder so ein Star. Fußball-EM, so ein Cristiano Ronaldo war das. Die einen lieben ihn und die anderen ein bisschen weniger. Aber so, oder der hat alles erreicht. Fußballstar, Weltfußball des Jahres immer wieder. Und man beneidet ihn auch und hasst ihn vielleicht. Und so ein Star oder Justin Bieber für die Musiker. Oder man beneidet ihn oder man macht sich lustig über ihn. So ein Star. Jemand, der viel erreicht hat im Leben, viel verdient hat, der an der Spitze der Sozialpyramide angekommen ist und an dieser Spitze noch mehr will. Dieser Mann hier, der hat viel, sehr viel und er kann und will noch mehr. Was treibt ihn an? Es ist ein unglaublicher Egoismus, der ihn hier antreibt. Er sagt hier siebenmal im deutschen Text, ich will größere, ich will bauen, ich. Und dann noch viermal mir. Oder ich, mich, meiner, mir, Herr, segne diese vier. Oder so, ich, unglaublicher Egoismus. Und dann spricht er noch zu sich selbst und sagt noch du und meint sich selbst. Unglaublich. Gott, nein, ich, mich, meiner, mir. Unglaublicher Egoismustrieb. Die Bibel lehrt uns, dass wir alle diesen Egoismustrieb in uns haben. Wir alle wollen immer mehr haben und mehr sein. Wir sehen das bei den CEOs, die nie genug haben können, je nachdem. Wir sehen das bei den Fußball- oder sonstigen Stars, immer noch mehr und noch mehr. Und wir sehen das bei uns. Oder man hat vielleicht ein ganz normales Handy und dann muss man ein besseres haben. Man hat vielleicht ein bisschen Geld und wir haben in der Schweiz ja viel Geld, aber man ist nie ganz zufrieden mit dem, was man im Moment hat. Man hat vielleicht ein normales Handy-Abo und dann muss Flatrate dazukommen mit der schnellsten Verbindung. Dann das schönste Auto, ein multifunktionaler Fernseher und so weiter. Wir wollen immer noch mehr haben. Und wir wollen auch immer mehr sein. Ich denke, dann die Teenager hat man eine gute Note, dann möchte man schnell eine bessere Note. Man ist nie ganz zufrieden mit dem, was man gerade hat. Man ist vielleicht dann etwas älter, man hat gewisse Verantwortung im Beruf, dann möchte man noch mehr. Vom Mitarbeiter zum Chef, vom Chef zu noch mehr Mitarbeiter und so weiter. Man ist berühmt, vielleicht ein bisschen, und dann möchte man noch berühmter werden, immer mehr sein. Warum ist es so, dass wir nie ganz zufrieden sind mit dem, was wir haben? Die Bibel gibt uns dazu eine klare Antwort. Und zwar finden wir die Antwort auf den ersten Seiten der Bibel. Da steht, dass Gott uns Menschen geschaffen hat in einem Paradies. Wunderbar. Und dann sprach er zum Menschen: von allen Bäumen des Gartens darfst du essen. Genuss pur. Da waren unglaublich schöne Bäume. Und die Menschen konnten genießen. Niemand von uns kann sich vorstellen, was es bedeutet, im Paradies zu sein, weil niemand von uns je auf einer perfekten Erde gelebt hat. So schön war das. Und dann sagt Gott aber auch noch: von einem Baum darfst du nicht essen, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, denn an dem Tage, da du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Und nun fragen wir, warum muss Gott denn einen solchen Baum erschaffen? Die Antwort ist: Liebe ist immer freiwillig. Und Gott wünscht sich unsere Liebe. Die ist freiwillig. Also setzt er einen Baum in den Garten. Und jetzt fragen wir uns, aber warum müssen wir denn sterben, wenn wir von diesem Baum essen? Gerade so krass. Wir müssen sehen, in der Bibel wird uns beschrieben, dass Gott uns das Leben schenkt. Unser Leben hat, Gott hat uns unser Leben anvertraut. Im Psalm 16, Vers 11 heißt es: Du Gott zeigst mir den Weg, der zum Leben hinführt. Und wo du bist, hört die Freude nie auf. Gott ist Leben. Und wenn wir uns für ein Leben ohne Gott entscheiden, dann ist das eigentlich nicht Leben. Und nicht Leben ist Tod. Und was taten die ersten Menschen? Wir kennen die Geschichte bestimmt. Sie wollten mehr haben, mehr sein, noch mehr als Paradies. Sie nahmen von dieser Frucht. Sie sündigten. Doch warum und wozu wollen wir denn eigentlich immer mehr? Dazu gibt uns der Text auch eine Antwort. Wir wollen immer mehr haben, um dann etwas zu haben. Dann, oder? Wenn ich das habe, dann und dann. Und wir sehnen uns immer nach noch mehr und noch mehr, um dann etwas zu erhalten und zu haben. Das Problem dabei ist, wenn man immer mehr möchte, immer mehr sein möchte, immer mehr haben möchte, man ist nie ganz zufrieden. Nie. Ich vergleiche das jeweils mit Meerwasser. Oder alles Materielle ist wie Meerwasser. Man möchte mehr haben, mehr sein und man trinkt Meerwasser. Und je mehr man trinkt vom Meerwasser, desto durstiger wird man. Die Teenager aus dem Sommerlager wissen, was geschieht, wenn ein Teenager Salzwasser trinkt. Ich wollte das verdeutlichen letzten Sommer. Ich habe gedacht, so richtig viel Salz ins Wasser, damit der Teenager das gerade wieder ausspuckt. Aber es war eben ein Teenager, ich habe nicht dran gedacht. Der wollte so richtig beweisen, dass er das runterbringt, hat den Deziliter geäxt. Am nächsten Tag hat er gekotzt. X-mal. Das wurde mir zu einem Bild. Ich werde das nie mehr verdeutlichen, echt. Aber es wurde mir zu einem Bild. Wenn man immer mehr will, immer noch mehr und noch mehr und noch mehr, irgendwann einmal wird man krank. Burnout nennt man das vielleicht. Und man möchte noch mehr. Und ich sage immer, wenn wieder mal so heißt, dass ein CEO oder so ein Berühmter sich das Leben genommen hat, denke ich, ja, an der Spitze will man immer noch mehr und man kann nicht mehr. Wir sehnen uns immer nach noch mehr und das Problem dabei ist, je mehr wir nach noch mehr streben, desto mehr streben wir nach mehr Unabhängigkeit von Gott. Wir wollen immer unabhängiger sein von Gott. Die ersten Menschen sündigten und sie waren unabhängig von Gott, das heißt getrennt von Gott. Heute sind wir alle getrennt von Gott. Wir können Gott nicht sehen, nicht mit ihm spazieren gehen, wie im Paradies. Und wir heute sehnen uns immer noch nach noch mehr Unabhängigkeit von Gott. Noch mehr. Je mehr wir haben, je mehr wir sein wollen, desto mehr wollen wir unabhängig von Gott sein. Oder wir suchen die Freude in dem, was wir haben, in dem, was wir sind. Wir suchen Zufriedenheit in dem, was wir haben, in dem, was wir sind. Wir suchen die Versorgung nicht bei Gott, sondern bei uns selbst. Warum? Weil wir dann, wenn wir das mal erreicht haben, dann endlich haben, was wir uns wünschen zu haben. Bei diesem Bauern, der sagt es, dann kannst du dann sagen, wenn du es mal hast, du hast es geschafft so und jetzt kannst du die Ruhe gönnen. Iss und trink und genieße das Leben. Oh, das ist doch genau das, wonach wir uns alle sehnen. Wenn wir es dann mal erreicht haben, dann kann ich chillen. Oder genießen so. Dann kann ich mich zurücklehnen in den Liegestuhl und dann habe ich ja das Geld und dann endlich geht es mir gut. Aber jetzt muss ich noch ein bisschen krampfen dafür. Oder wenn ich dann einmal das habe, dann kann ich essen und trinken. Klar, die Grundversorgung ist kein Problem, wenn man genügend Geld hat, wohl auch für uns nicht so. Aber dann kann man so richtig schlemmern, oder? Essen und trinken. Das Geld in Essen und Trinken investieren. Und dann kann ich das Leben genießen, vergnügen. Oh, wie viele Menschen heute gehen arbeiten fürs Vergnügen. Um 2-3 Wochen Ferien genießen zu können. Deshalb arbeite ich halt, um es dann zu genießen. Und dann, wenn ich genügend Geld habe, kann ich noch ein Häuschen am Strand oder sonst irgendwo ein Ferienhäuschen mir leisten. Und dann kann ich es genießen. Und dann kann ich alles haben, was ich mir heute nicht leisten kann. Das beste Handy, bester Fernseher, bester Computer, bestes Auto. Flatrate ohne Ende. Oh, dann endlich, oder? Ich denke, ihr geht bald arbeiten, um endlich ein Handy-Abo zu haben, oder? Das alles inklusive hat. Dann endlich kann ich das Leben genießen. Und wenn ich es dann so genießen kann, kann ich mir auch noch ein E-Bike leisten, oder? Und dann ist alles gut. Genieße das Leben. Bitte überlegen Sie sich mal, liebe Teenager, überlegt euch mal, warum wollt ihr immer mehr haben, mehr sein? Warum? Dann. Warum? Warum möchtet ihr immer mehr haben? Viele sagen mir hier, wenn ich das habe, dann. Ein 16-jähriger Junge wurde mal von seinem Großvater gefragt, was möchtest du werden? So ein Junge sagte, ich möchte Kaufmann werden, habe schon meine Lehrstelle da im KV. Dann fragt der Großvater, und was möchtest du dann? Ja, dann bin ich hoffentlich ausgebildet und bin dann Kaufmann und kann eine eigene Firma gründen. Fragt der Großvater wieder, und dann? Ja, dann habe ich hoffentlich bald einmal ein KMU, kleines, mittelgroßes Unternehmen mit ein paar Mitarbeitern. Und dann? Ja, dann hoffe ich, dass wir expandieren können und eine große Firma, 250 Mitarbeiter plus, das ist so mein Traum. Ja, und dann? Ja, dann hoffe ich, dass ich reich werde. Ja, und dann? Ja, dann hoffe ich, dass ich, wenn ich alt bin, mich zur Ruhe setzen kann und das Leben genießen kann, dass es mir richtig gut geht. Fragt der Großvater wieder. Und dann schaut der Teenager den Großvater ungläubig an und sagt, Großvater, dann werde ich wohl irgendwann einmal sterben müssen. Solltest du ja wissen, oder? Fragt der Großvater wieder. Und dann? Ja genau, was dann? Ja, was dann? Wer nur innerweltliche Ziele hat, mehr haben, mehr sein, wird irgendwann einmal überrascht werden von dem, was dann kommt. Genauso erging es auch diesem Kornbauer, da sagte Gott zu ihm. Plötzlich kommt da Gott und sagt, in dieser Nacht werde ich dein Leben, das ich dir anvertraut habe, wieder zurückfordern. Ja, was dann? Wisst ihr, wir Menschen, wir machen so viele Pläne. Dann heirate ich und dann das und dann Kinder und dann ganz liebe Kinder, oder? Ich denke, alle Eltern da hatten dann den Wunsch, mal liebe Kinder zu haben und dann seid ihr gekommen und das war Gebetserhörung natürlich, klar. Oder? Und dann hat man solche Pläne und immer wieder und dann kommt plötzlich Gott. Und in all den Pläneschmieden erleben wir Gott wie eine Störung. Oh, viele Menschen sagen, wenn es Gott denn gäbe, dann wäre er bloß eine Störung für mich, oder? In meinen Plänen. Gott als Störung im Leben. Ganz viele Teenager sagen mir, weißt du, Gott, der will all das nicht, was ich will. Und dann will er all das, was ich nicht will. Und ich muss das tun, wenn ich gläubig würde. Dann dürfte ich all das nicht mehr und dann müsste ich das. Deshalb möchte ich gar nicht gläubig sein. Ich möchte euch bitten, liebe Teenager, überlegt euch mal, was ist es denn genau, worauf ihr verzichten müsstet, wenn Gott die Nummer 1 in eurem Leben wäre? Worauf müsstet ihr verzichten? Ist das wirklich das, was euch letztendlich gut tut, worauf man verzichten muss? Und was möchte Gott dann? Ist das wirklich alles nur langweilig und der Freude im Wege, die man haben möchte? Der wahren Freude? Überlegt euch diese Frage, ganz ehrlich. Worauf müssten wir verzichten, wenn wir Gott nachfolgen und was wäre das, was Gott von uns möchte? Und ich habe die tiefe Überzeugung, bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott die größte Zufriedenheit für uns möchte, die größte Freude. Gott steht unserer Freude nicht im Weg, sondern er möchte unsere Freude. Wo du bist, hört die Freude nie auf. Psalm 16, Vers 11. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass gottloses Handeln vielleicht im Moment gerade ein bisschen cool ist, aber letztlich immer der Freude im Wege steht. Denkt mal ans Lügen, ans Stehlen. Man ist vielleicht, wenn man gelogen hat, gerade ein bisschen besser, steht man da und dann kommt der Schmerz. Zerstörung. Ehen werden zerstört, Beziehungen zerstört. Es entstehen Kriege. Gottloses Handeln führt immer zu Leid, letztlich. Vielleicht im Moment noch nicht. Und gottesfürchtiges Handeln ist vielleicht gerade ein bisschen mühsam, langweilig, so fromm tun und so, wie man denkt. Aber letztlich führt es zur wahren Freude. Vor vielleicht 16, 17 Jahren hatte ich mal den Moment, da habe ich meine Bibel, die ich von meinen Eltern bekommen habe, aus Wut meinen Eltern gegenüber einfach in den Kühler geschossen. Wollte mit dem auch nichts zu tun haben hier. Konnte mir kaum vorstellen, dass so ein altes Buch wirklich spannend ist. Jetzt habe ich unterdessen vielleicht 6 Mal die Bibel durchgelesen und denke jeden Morgen wieder, wow, es ist unglaublich spannend, immer noch. Da entdecke ich wieder Neues. Und das gibt mir Kraft und Freude für mein Leben. Schaut, eines Tages wird es uns allen so ergehen wie diesem Bauern. Dann wird Gott sagen, so, jetzt ist die Nacht gekommen oder der Zeitpunkt, da ist unser Leben vorbei. Wir wollen das totschweigen. Aber was so sicher ist wie nichts sonst, ist, dass wir einmal sterben müssen. Das ist todsicher, dass wir sterben müssen. Und wenn wir sterben, werden wir feststellen, das letzte Hemdli hat keine Tasche. Der Sarg hat keinen Seitenwagen. Wir können nichts mitnehmen. Das Leben ist vorbei. Facebook habe ich vor einiger Zeit mal dieses Bild gefunden. Reich, reich, arm, arm. Egal wie unser Leben aussieht, außer ich wurde darauf hingewiesen, man heißt Pharao, dann ist das Grab, sieht genau gleich aus. Oder es ist reich und dann kommt man in den Sarg. So endet unser Leben von uns allen. Ich war auch schon bei Beerdigungen sehr, sehr nahe dabei. Das unterscheidet dann nichts mehr. Kann ein Banker vor mir sein, oder eine alte Frau, die im Zweiten Weltkrieg nichts hatte. Und es unterscheidet nichts voneinander. Was ist dann noch entscheidend am Schluss? Worauf kommt es im Leben denn wirklich an? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Die Bibel sagt uns, entscheidend ist letztlich reich sein in Gott. Was bedeutet das? Dass ich möglichst viele gute Taten tun muss, um so den Schatz im Himmel zu vergrößern, so den Thesaurus? Nein, gute Taten bringen überhaupt nichts, um reich zu sein bei Gott. Weil wir Menschen Sünder sind, können wir die Sünden, Sünden kann man nicht mit guten Taten neutralisieren. Als wir da nach Aarau gezogen sind, habe ich unser Auto draußen in die blaue Zone gestellt. Hatte noch keinen Parkschein, habe den aber bestellt, der ist einfach nicht gekommen. Der Polizist hat sich dann entschuldigt im Nachhinein, aber die haben das wohl vergessen zu senden, da die Parkkarte. Dann hatte ich eine Buße, 40 Franken. Dann habe ich den Polizist angerufen und gesagt, Herr Polizist, aber während dieser ganzen Zeit habe ich das Gutes getan und das Gutes und das und das. Nein, natürlich habe ich das nicht gesagt. Weil der hat mir dann sowieso gesagt, ja klar, wir haben da vielleicht einen Fehler gemacht, aber die Busse ist nicht mein Problem, das ist jetzt Ihr Problem. Da ist ein anderes Amt zuständig für die Bussenverteilung. Ich gedacht, Dankeschön, ich habe die 40 Franken bezahlt, oder? Weil gute Taten könnte man noch so viele tun. Busse bleibt Busse. Auch wenn ich in dieser Zeit, in der mein Auto vielleicht im absoluten Halteverbot steht, noch einen Menschen rette. Busse bleibt Busse. Und genauso ist das auch bei Gott. Ich kann 1000 gute Taten tun. Irgendwann einmal wird Gott Rechenschaft von meinem Leben fordern. Und dann wird der unglaublich, unendlich heilige Gott vor mir sein und ich muss mich ihm gegenüber verantworten. Und dann werde ich merken, gute Taten, das macht mich nicht reich. Was macht mich denn reich? Die Bibel sagt uns, reich vor Gott sind wir nur, wenn wir Jesus haben. Jesus. Ich möchte abschließen mit 4 Punkten, um zu erklären, wie man den Jesus haben kann, auf was es letztlich im Leben ankommt. 1. Punkt, Gott. Gott liebt mich. Gott liebt mich unendlich fest, uns alle, hat uns geschaffen, wunderbar. Wir sind seine Geschöpfe, er ist unser Schöpfer. Wir sind Gott gegenüber deshalb nicht autonom, auch wenn wir das gerne wären. Aber irgendwann einmal wird Gott unser Leben zurückfordern und Rechenschaft von uns fordern. Gott. 2. Punkt, ich, und das ist das Problem. Die Bibel sagt mir, ich lebe ohne Gott und bin deshalb von Gott getrennt. Warum? Weil ich ein Sünder bin. Römer 3, Vers 23 steht, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Alle. Nun, was ist Sündigen? Wer Fußball geschaut hat, der weiß, was Sünde ist. Gestern Abend, ich weiß, es hat Portugal-Fans unter uns, aber ich erlaube mir es trotzdem. Gestern Abend hat Cristiano Ronaldo beim Penalty gesündigt. Oh, war das traurig für alle Portugal-Fans. Er hat das Ziel verfehlt. Das ist Sünde, Zielverfehlung. Klar, war nicht so schlimm, oder? Es ging doch noch weiter, er hätte noch eine Chance gehabt und so. Schluss stand es immer noch 0-0. Ich bin überzeugt, Portugal kommt trotzdem ins Achtelfinal, keine Angst. Die kommen noch weit vielleicht. Das ist nicht so schlimm bei Cristiano. Aber wenn wir in unserem Leben sündigen, dann verfehlen wir Gott. Dann verfehlen wir die Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Das ist das Problem. Und dass wir sündigen, zeigt sich in Verstößen gegen die 10 Gebote, die wir im Unti auch angeschaut haben. Das zeigt sich beispielsweise darin, dass wir lügen, stehlen, fluchen, Eltern ungehorsam sind, dass wir anderes wichtiger haben als Gott. Das sind Sünden. Das große Problem dabei ist, dass wir alle diese Sünden immer wieder tun. Dass wir deshalb die Herrlichkeit bei Gott, das ewige Leben, verfehlen. Römer 6, Vers 23 steht, der Lohn der Sünde ist der ewige Tod. Wir alle haben Strafe verdient, Tod, ewige Gottferne. Das sind 2 Punkte. Bis jetzt waren diese 2 Punkte die schlimmste Botschaft, die unsere Ohren hören können. Da denkt vielleicht der eine oder andere, wegen dieser Botschaft bin ich bestimmt nicht hier in den Gottesdienst gekommen. Und jetzt kommt das schönste Aber. Das schönste Aber der Weltgeschichte. Aber Jesus. Römer 6, 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gabe Gottes in Christus Jesus ist das ewige Leben. Gnadengabe, unverdientes Geschenk. Jesus Christus wurde Mensch. Er starb am Kreuz von Golgatha. Obwohl er nie gesündigt hat, der nahm die Strafe, die ich verdient gehabt hätte, auf sich. Und er schrie am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und nahm die Trennung, die ich zu Gott habe, auf sich. Am dritten Tag wurde Jesus Christus vom Tod auferweckt. Jesus lebt. Jesus lebt. Und jetzt kommt der 4. Punkt, die Reaktion. Das hat Jesus für mich getan. Wie reagiere ich auf das, was Jesus für mich getan hat? Er ist gestorben und auferstanden. Hat für mich bezahlt. Wie reagiere ich darauf? Ich kann auf 2 Arten auf ein Geschenk reagieren. Ich kann es annehmen und sagen, ja, Jesus, du bist für mich gestorben. Ich bekenne dir meine Sünden. Komm du in mein Leben. Und Jesus kommt in unser Leben. Und nach Johannes 1, Vers 12 werden wir dadurch zu einem Kind Gottes. Und ein Kind ist ein Erbe. Und wenn man Erbe ist von ganz reichen Eltern, dann ist man auch ganz reich. Irgendwann einmal. Und so ist das auch bei uns. Wir sind Kinder Gottes. Und das heißt reich sein in Gott, wenn wir Jesus haben. Und ich kann aber auch sagen, ich möchte das alles nicht. Ich glaube nicht an Jesus Christus. Ich möchte mein Leben weiterhin selbst leben. Das sind die beiden Möglichkeiten. Punkt, Schlusspunkt oder Doppelpunkt. Worauf kommt es im Leben an? Die Bibel lehrt uns, alles Innerweltliche wird irgendwann einmal vergehen. Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld sind letztlich nicht mehr entscheidend. Die Bibel lehrt uns, letztlich ist entscheidend, reich zu sein bei Gott. Und dieser Reichtum möchte Gott uns heute schon schenken in Freude, Friede, Zufriedenheit. Er hat uns ein Geschenk gemacht mit dem Gebet, dass wir mit dem Schöpfer von Himmel und Erde sprechen dürfen und er auf uns hört. Reich sein bei Gott, das ist das Entscheidende. Liebe Teenager, es ist eure Entscheidung. Ihr seid jetzt genügend alt. Es ist eure Entscheidung, worauf ihr euer Leben baut. Ich für mich habe mich entschieden, ein Leben mit Jesus. That's it. Das ist das, auf das, was ankommt. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du bereit warst, für uns zu sterben, weil du uns unendlich fest liebst. Liebst uns mehr als sonst jemand. Und ich danke dir, dass dieser Tod nicht vergeblich war, sondern mir meine Sünden vergeben kann. Herr Jesus, ich danke dir, darf ich ein Leben haben mit dir. Und ich wünsche mir sehr, dass diese Teenager das auch erleben dürfen, was ich erleben durfte. Dass du unglaublich wertvoll bist. Dass wenn wir dich haben, sonst nicht mehr viel brauchen. Nichts mehr brauchen. Dass wir aber, wenn wir dich nicht haben, letztlich nichts haben. Amen.